aber ich glaube, dass vor allem von jungen Frauen auch so eine Bescheidenheit erwartet wird. Darf jetzt so die cringe Person auch sein, die komische Klamotten anzieht.
Und wenn du für andere schreibst, Dating, SMS oder was auch immer, hast du dann das Gefühl, jetzt muss ich besonders performen?
Nö, ich glaube, ich performe da einfach. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr Demut üben, aber gerade sehe ich es wirklich nicht ein, dass so dumme Aussagen von so einer unbedeutenden jungen Frau alle so wild machen. Finde ich schön.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000, ein Podcast von Enjoy. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Und dieses Prinzip scheint auch Caroline Wahl zu verfolgen. Sie ist Autorin und sagt, dass sie beim Schreiben ihre eigenen Gefühle verarbeitet und besser versteht. Caroline war 27, als ihr erster Roman 22 Bahnen erschien und direkt zum Bestseller wurde. Ein Jahr später folgte Windstärke 17. Beide Bücher zusammen haben inzwischen mehr als 1,5 Millionen Leserinnen und Leser gefunden. Das ist für den deutschen Buchmarkt ein wirklich bahnbrechender Erfolg. Als ich jetzt im Zug nach Kiel saß, in Carolines Wahlheimat, und am Laptop nochmal in Ruhe meine Interviewvorbereitung durchgegangen bin, zog mein Sitznachbar ausgerechnet 22 Bahnen aus seiner Tasche und ich musste wirklich richtig lachen. Dieses Buch ist echt überall. Demnächst sogar im Kino. Und parallel zu dieser Verfilmung erscheint Roman Nummer 3. Höchste Zeit also, dass Caro endlich einmal hier bei Deutschland 3000 zu Gast ist. Ich wollte rausfinden, wie viel von ihr selbst steckt in ihren Romanen und Figuren. Und schreibt sie auch Texte, die die Öffentlichkeit niemals zu lesen bekommen soll? Dadurch kamen wir darauf zu sprechen, wie man als junger Mensch ein schwieriges Arbeitsumfeld bewältigt, warum Caro ehrlicher ist als viele andere Leute und welche Bedeutung ihr hellblaues, blitzschnelles Auto für sie hat. Mir ist außerdem besonders im Kopf geblieben, was sie über diese ganz bestimmte Phase im Leben zu sagen hatte, in der man sich zum ersten Mal so richtig von den eigenen Eltern abgrenzen muss. Was oft schmerzhaft, aber ja trotzdem wichtig ist. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Caroline Wahl.
Caroline, schön, dass du da bist. Du hast mir gesagt, du bist Deutschland 3000 Fan der ersten Stunde. Das heißt, du bist auch mit Entweder-Oder vertraut. Dann gehen wir nämlich damit rein. Also, du hast einen Joker. Und sonst geht's los. Was hörst du mehr, Podcasts oder Hörbücher?
Hörbücher.
Vapen, dafür oder dagegen?
Dagegen.
Als Arzttochter hast du geheim gehalten, dass du rauchst oder bist du damit ganz offen umgegangen?
Ganz offen mit umgegangen.
Und war dein Papa cool damit oder deine Eltern generell?
Ja, wurde irgendwie akzeptiert. Ich glaube, weil die wussten, dass ich jetzt nicht Ketten rauche oder so und dass ich es als kontrollierte Person nicht übertreiben werde. Aber die haben das... Die sind da fein mit.
Sehr gut. Lieber selber kochen oder essen gehen?
Ich glaube, selber kochen.
Duschen oder baden?
Baden.
Den eigenen Geburtstag groß feiern, ja oder nein?
Nein.
Nein?
Mm-mm.
Neulich hattest du einen ganz großen Geburtstag, den 30. Ja. Was hast du da gemacht?
Ich war allein in Kiel, hab geschrieben und abends bin ich beim Bellevue baden gegangen. Ich bin gerne auf Feiern und so. Ich liebe zum Beispiel auch Hochzeiten, aber ich mag nicht gerne selbst dabei im Mittelpunkt stehen.
Das finde ich ja. Also ich finde das kein Argument, weil ich finde, wenn man eine Party schmeißt, also man steht doch nicht die ganze Zeit im Mittelpunkt.
Nee, aber man ist so verantwortlich, dass es eine gute Party ist und das stresst mich.
Also du magst diese Gastgeberrolle nicht?
Nee. Ich will lieber Gast sein und dann für Stimmung sorgen, als zu gucken, dass sich alle wohlfühlen.
Und alle mal einen Drink haben. War der 30. trotzdem was Besonderes, so innerlich, oder?
Nee, ging irgendwie voll. Also für mich war älter werden immer schlimm, auch so mit Mitte 20, wo ich gespürt habe, ich bin irgendwie auf dem falschen Weg, entwickle mich nicht in die Richtung, in die ich mich gerne entwickeln möchte. Und seit ich jetzt das Schreiben gefunden habe und so meinen Platz und mein Zuhause damit so ein bisschen gefunden habe, ist älter werden voll okay. Weil Zeit vergeht so oder so und jetzt bin ich zumindest da, wo ich sein will oder auf dem richtigen Weg.
Voll gut. Ich glaube, das können wenige Leute in dem Alter so gesetzt sagen.
Ja, ist auch neu für mich. Also ich freue mich auch darüber. Und das ist ein schönes Gefühl.
Und jetzt, unabhängig von deinem Geburtstag, die Frage, wird alles gerade eher besser oder eher schlimmer?
Also in Bezug auf meine Lage besser, würde ich sagen. Und grundsätzlich macht mir aber auch das, wenn man es weiterblickt, auch ein bisschen Angst.
Du hast irgendwo mal gesagt, das bestimmende Gefühl in Deutschland ist gerade Angst. Warum? Also warum nimmst du das so wahr?
Naja, man hat so ein bisschen das Gefühl, so die Kontrolle und die Übersicht zu verlieren über das, was auf der Welt passiert. Und ich finde es total schwierig, mich zu unterschiedlichen Dingen zu positionieren, weil ich selbst manchmal einfach gar nicht mehr weiß, wie ich das finde oder was ich da tun sollte, muss und so weiter. Also ich finde so eine grundsätzliche Überforderung und Angst, auch wenn man in die Zukunft blickt, wie sich das entwickelt, weil vieles gerade so eskaliert.
Und wie gehst du damit um? Also hast du so diesen inneren Druck, zu allem eine Meinung haben zu müssen oder?
Nee, es ist eher so, dass ich voll viel dann so lese und schaue und höre und versuche so ganz viele Meinungen aufzusaugen. Und aber nie, also ich versuche nie vorschnell irgendwo die Meinung rauszuhauen, weil ich immer Angst habe, dass das dann nicht fundiert genug ist oder so.
Verlangen Leute das von dir? Also kriegst du manchmal so Nachrichten, wo die schreiben, jetzt sag doch mal was zu Punkt, Punkt, Punkt?
Also am Anfang gar nicht und jetzt inzwischen kommt es mal ab und zu. Und das führt eher dazu, dass ich trotzig ganz zumache, weil ich grundsätzlich nicht finde, dass das meine Aufgabe ist. Und wenn ich das möchte, wenn ich mich zu einer Sache äußern will, dann möchte ich das vollkommen selbst entscheiden und mich nicht dazu gedrängt fühlen. Weil ich glaube, wenn man aus so einem Drang von außen seine Meinung oder eine Meinung raushaut, dann ist es nicht cool.
Mhm. Hochmut oder Demut?
Ja, Hochmut. Vielleicht manchmal ein bisschen, sollte ich ein bisschen mehr Demut üben, aber gerade sehe ich es wirklich nicht ein und ich glaube, es kommen noch demütigere Zeiten, aber jetzt volle Kanne voraus.
Und bei Literaturverfilmungen, sollte man das Buch gelesen haben, bevor man den Film guckt, ja oder nein?
Ach, ich finde, es geht beides. Es ist ja auch interessant, die Menschen oder deren Urteil von den Menschen, die es vorher gelesen haben, mit denen zu vergleichen, die es vorher nicht gelesen haben. Also kann man beides machen auf jeden Fall. Man kann auch zuerst den Film schauen, dann das Buch lesen.
Da sagen ja ganz viele Leute, das funktioniert dann gar nicht mehr, weil sie dann Bilder und so die Köpfe der Schauspielenden im Kopf haben.
Ja, da muss man schon sehr trennen, ja. Ich wurde letztens gefragt, ob ich, wenn ich jetzt an Tilda und Ida denke, ob ich jetzt immer die Bilder von den Schauspielern im Kopf habe. Und ich habe es natürlich nicht. Mhm. Ich habe aber auch überhaupt keine Bilder im Kopf, sondern mehr so ein Gefühl für die Figuren, dass die so da sind. Aber ja, natürlich ist das schwierig, wenn man dann diese Person auf der Leinwand sieht und dann von sich selbst erwartet, dass man doch trotz allem ein eigenes Bild von denen hat.
Tilda und Ida sind Schwestern und die Hauptfiguren in Carolines ersten beiden Romanen. In 22 Bahnen lernen wir vor allem Tilda kennen, die Ältere, die regelmäßig ins Freibad geht und dort eben ihre Bahnen zieht. Das ist so ihr Fluchtpunkt vor den ganzen Problemen, die sonst ihren Alltag prägen. Und dann kommt plötzlich ein Angebot von ihrem Professor an der Uni, das sie vor eine schwierige Entscheidung stellt. Das Buch wird oft als perfekte Sommer- oder Urlaubslektüre beworben und so habe ich es damals auch gelesen. Die Verfilmung, die jetzt am 4. September in die Kinos kommt, hat mir nochmal diesen harten Teil der Geschichte bewusst gemacht, die enormen Herausforderungen, vor denen Tilda steht. Daran haben auch die Schauspielerinnen, allen voran Luna Wedler und Laura Tonke, einen großen Anteil. Sie spielen nämlich echt toll.
Ich habe den Film gesehen und beim Zuschauen kam mir so eine Frage in den Kopf, weil Musik ja auch ein sehr prägendes Element ist von Filmen und ich finde von diesem Film auch. Wie ist das, wenn die eigene Geschichte auf einmal mit so einer Musik versehen wird? Hast du Musik im Kopf beim Schreiben? Also was hat das mit dir gemacht?
Ja, das ist ja so zentral sogar bei Serien und Filmen. Also ich bin so eine, die auch immer mit Shazam, so eine richtig gute Serie, da muss man ganz oft Shazam. Und ich fand die Musik auch zum Beispiel vom Trailer, das sind glaube ich M83 oder wie die heißen. Und das war auch ein Lied, was ich voll oft gehört habe und was auch so diese Stimmung gut einfasst. Und ja, fand ich aber voll schön.
Aber war das Zufall, dass sie das dann ausgesucht hat?
Ja, es war
wirklich?
Zufall, es war Zufall.
Oh, wow.
Ja, sie hatte mich einmal gefragt nach einer Playlist für Tilda und Ida, für diese Stimmung. Und da habe ich ihr so eine Playlist geschickt. Und das war die Playlist, die ich quasi beim Schreiben gehört habe. Und die Lieder waren nicht aus der Zeit, die waren meistens später. Und dann hat sie eben selbst Lieder rausgesucht und das hat dann voll gepasst. Ich fand auch, dass Tokyo Hotel durch den Monsun vorkommt.
Ja.
Das ist zum Beispiel
und auch
so
sehr an entscheidenden Stellen so, ne?
Ja, voll. Und das ist ja so eine Passage, die kommt im Buch gar nicht vor. Also das ist sowas, was der Film jetzt noch mit was Neues, was der Film in diese Geschichte reinschmeißt und das voll passt und sowas freut einen natürlich besonders.
Es hat mir auch nochmal tatsächlich ein ganz anderes Gefühl für diesen Song gegeben, weil er da ja so an ein, zwei Stellen, wir wollen es nicht spoilern, aber vorkommt und ja, man hört dann sehr intensiv auf den Text.
Ja, und man hat nie intensiv auf den Text gehört.
Nee, genau, das habe ich dann auch gemerkt. Es war immer so viel Musikvideo drumherum und Bill Kaulitz
und so. Ja, und so,
überhaupt.
Bist du Team Tokyo Hotel oder nicht? Und man hat nie auf den echt coolen Text geachtet.
Ja. Du sagst, dass du durchs Schreiben deine eigenen Gefühle besser kennenlernen und verarbeiten kannst. Wie ist es dann, auf einmal die von jemandem anders interpretiert, in so einer Verfilmung zu sehen? Kamen da Sachen nochmal in dir hoch oder ist es inzwischen weit weg?
Ja, also die Sachen kamen auf jeden Fall nochmal hoch mit dem Schauen. Also die sind ja immer mal wieder weg und beim Schreiben schmeiße ich mich dann so in eine neue Perspektive, neue Figur rein. Aber das fand ich auch so schön an dem Film, dass diese Stimmung, in der ich auch war, als ich diesen Roman geschrieben habe, sofort wieder da war. Also dieser klebrige, flirrende Sommer, diese Aufbruch, aber auch so bedrückende Stimmung. Und das war sofort da und das blieb dann auch wieder so ein paar Tage bei mir. Und deswegen war das ganz neu und cool grundsätzlich.
Gibt es Sachen, die du schreibst, die die Öffentlichkeit niemals zu lesen bekommen wird?
Ja. Ja, ja.
Was für Formen sind das? Also sind es dann so Romanversatzstücke oder Tagebuch oder?
Na, manchmal, also ganz selten schreibe ich in so ein Büchlein, weil meistens, wenn ich Roman schreibe, schreibe ich nur Roman und ich finde Tagebuch manchmal so ein bisschen affig, weil man sich dann nur mit sich selbst beschäftigt und deswegen habe ich das irgendwann abgelegt und dachte, über Romane kanalisiere ich ja auch meine Gedanken und das, was mich beschäftigt, aber manchmal, wenn ich was erlebe, was mich beschäftigt sehr, also wo ich mir viel Gedanken mache, dann schreibe ich da so einen Text zu und dann habe ich das so ein bisschen mehr verstanden und dann schreibe ich auch nur für mich.
Und wenn du für andere schreibst, aber so Sachen wie, keine Ahnung, jetzt so Grußkartentexte oder Dating-SMS oder was auch immer, hast du dann das Gefühl, jetzt muss ich besonders performen, weil alle wissen, ich bin so eine gute Autorin?
Nö, ich glaube, ich performe da einfach. Nee, also ich schreibe total gerne. Ich schreibe auch gern mit meiner Schwester, mit Leuten, mit denen es lustig ist, mit meiner Familie. Und es macht mir immer Spaß. Aber ich mache mir nie so viel Gedanken.
Ich habe tatsächlich zu deiner Schwester auch die Frage hier aufgeschrieben, was ihr euch so bei WhatsApp schickt und schreibt.
Ja, ganz viel. Alles. Ganz viel. Also wirklich alles. Bilder, was man gerade anzieht, was einen gerade beschäftigt, wenn mich gerade was stört, wenn mich jemand was stört. Ganz viele Screenshots. Meine Schwester schickt mir ganz weirde Sticker. Also die Sticker sind diese großen Dinger. Also
wo man so ewig durch die Sammlungen scrollen muss, um gute zu finden.
Ja, sie hat eine Freundin, die einfach richtig gute hat. Sie hat zum Beispiel letztens so zwei Füße, die sich so verschränken. Oder so einen Eierkopf, der einen so ganz weird anschaut. Also sie hat so ganz komische Sticker und sonst alles Mögliche.
Hat deine Schwester auch so peinliche Sticker von euch schon gemacht? Das macht nämlich meine kleine Schwester.
Nee, das mache ich.
Okay.
Das mache ich. Ja, die Sticker selber erstellen mache ich. Das ist ja, wenn man da einmal mit anfängt, ist
ja,
gefährlich.
Dann ist es, ja, aber auch immer ein guter Flex, wenn man dann im richtigen Moment das richtige peinliche Foto von der Person hat.
Ja, richtig gut. Mein Bruder hat so eine Affinität für Hai-Filme, die schon auch lustig ist, weil er wirklich alle Hai-Filme immer geschaut hat. Und da gibt es ja auch ganz so The Shark High und so weiter. Und ich schneide immer sein Gesicht aus und setzt es dann auf so Covern von so ganz, ganz abstrusen Hai-Filmen. Und dann schicke ich die in die Familiengruppe und niemand reagiert. Und ich bin traurig.
Die ganze Mühe umsonst.
Ja, aber ich hatte dann wenigstens ein bisschen Freude.
Du hast auch das vielleicht kurz für die anderen zur Einordnung. Also es gibt zwei große Brüder und eine kleine Schwester.
Ja.
Franzi, der auch das neue Buch gewidmet ist. Und du hast mal beschrieben, dass du schon so mit 14, 15 und auch später nochmal depressive Phasen hattest. Und dass das eine Zeit war, in der du dich so mit exzessivem Lesen in andere Welten geflüchtet hast. Kannst du dir rückblickend erklären, warum es dir damals nicht gut ging?
Ach, ich glaube, es hatte viele Faktoren. Ich glaube grundsätzlich, dass es was ist, was eben in einem Menschen drin ist oder nicht. Und das dann von außen auch einfach bestärkt wird. Ich war da sehr alleine. Ich hatte wenig FreundInnen. Und gleichzeitig waren dann noch familiär so eine Sache, die mich sehr bedrückt hat. Und dann ist man da halt in so einem Loch drin.
Ich musste bei dem In Welten flüchten dran denken. Ich habe mich ja neulich Cornelia Funke getroffen, auch bei Deutschland 3000. Und du hast mal gesagt, dass dein erstes Lieblingsbuch Tintenherz war von ihr. Und da kann ja der Hauptdarsteller durch so eine ganz besondere Fähigkeit Figuren aus Büchern rauslesen. Wen hättest du damals gerne aus einem Buch rausgelesen?
Ach, ich hätte mich vielleicht gerne wo reingelesen. Das war auch wirklich ein krasser Moment, dieser Roman Tintenherz. Auch, dass Maggie dann entdeckt, dass sie eben auch so eine Zauberzunge hat und ja im ersten Teil nur Figuren aus anderen Büchern herausliest und sich ja im zweiten Teil auch in eine Welt hineinliest. Das war, glaube ich, wirklich auch in der Zeit ein sehr wichtiger Text für mich. Nicht, weil ich wirklich dachte, dass das geht. Ich habe es natürlich probiert. Aber auch, weil ich realisiert habe, dass es ja doch ein bisschen geht immer. Also, dass man ja wirklich beim Lesen Figuren zu sich holt und in andere Welten so reintaucht und so ein ganz anderes Gefühl hat. Und ja, ich hätte mir wahrscheinlich einfach einen coolen Weggefährten herbeigelesen. Aber vielleicht hätte es auch... Vielleicht hat mir das zu dem Zeitpunkt auch gereicht, einfach zu wissen, dass das so ein bisschen geht.
Also die Fantasie hat gereicht.
Ja.
Cornelia Funke habe ich gefragt, was eine gute Kindheit ausmacht, und sie hat gesagt, dass man so viel wie möglich draußen ist. Das war so die Antwort kam so aus der Pistole geschossen. War das bei euch so?
Ja. Ja, wir waren voll viel draußen, immer getobt. Unsere Eltern haben uns auch immer machen lassen und auch mit der Familie war das so. Das, was man zusammen gemacht hat, also am Wochenende rausgegangen in den Wald, Ausflüge oder spazieren und im Urlaub eben auch campen. Und da, das besteht ja auch darin, meiste Zeit draußen zu sein, ja.
Und wie ging das dann zusammen mit diesem Rastlossein oder wütend, einsam oder so depressiv, wie du es gerade beschrieben hast? Also hat das dann zum Beispiel deine kleine Schwester mitbekommen, glaubst du?
Ich glaube, dass sie so ein bisschen haben dies bestimmt mitbekommen, aber so richtig nicht. Weil man ja einfach dann sich so ein bisschen zurückzieht und stiller ist oder liest oder es dann manchmal anspricht, aber es eben nie so ganz verstanden wird. Und das war, glaube ich, auch das Schlimmste, dass man sich damit so alleine fühlt und unverstanden. Ja,
und... Du hast auch mal gesagt, dass psychische Erkrankungen im Weltbild deiner Eltern irgendwie gar nicht vorkamen, bis heute nicht, mit dem Zusatz, was lustig ist, denn mein Vater ist Arzt.
Ja, ist ein Fakt, ja. Immer noch, glaube ich, wobei sie jetzt auch einfach ein bisschen sensibilisiert sind und wahrscheinlich auch vor allem durch meine Schwester und mich, die immer draufhauen und ihnen erklären, wie man das jetzt halt, also wie sie, wenn sie was falsch sagen oder so. Und da merke ich schon, dass sie jetzt auch offener sind. Und ich spreche das auch gern manchmal an, vor allem bei meiner Mutter, dass ich es ja zweimal auch versucht habe, ihr zu erklären, dass es mir nicht gut geht und dass sie da so nicht cool drauf reagiert hat. Und ich glaube, dass sie das schon jetzt auch checkt.
Und hast du jetzt noch manchmal solche Phasen oder da irgendwie einen anderen Umgang oder Weg gefunden?
Ja, ich spüre manchmal, wenn's aufkommt oder wenn es gefährlich ist. Und dann wird es krass weggedrückt.
Ja?
Ja, ist nicht gesund, aber bisher hat es geklappt. Also ich hatte schon noch mal zwei nicht so starke Phasen, aber jetzt geht's.
Voll gut. Ich will auch gar nicht so lange bei deinen nicht so starken Phasen bleiben, vor allem wenn es gerade geht.
Ja, das ist immer gefährlich, ja.
Genau. Aber eine Sache, wo ich daran denken musste, war eine Stelle in dem neuen Roman. Da heißt die Hauptdarstellerin Charlotte. Und ihr passiert es auch einmal, dass sie dass sie irgendwie ihren Eltern mitteilt, dass es ihr richtig schlecht geht und am nächsten Morgen kommt dann nüchtern per SMS vom Papa die Antwort, ja, klassische Panikattacke. Und das ist es schon. Ist das was, wo du so ein Erlebnis selber verarbeitest oder meinst du, das Erlebnis von Charlotte ist ein ganz anderes?
Ich glaube, das, was Charlotte erlebt, das kennen viele, dass so die Eltern sowas nicht so richtig ernst nehmen. Und ich kenne das auch. Und natürlich ist es in dem Roman immer alles zugespitzt und das sind so Sachen, die ich mitbekomme bei mir und bei meinen Mitmenschen und die dann der Figur passieren. Aber ich glaube, dass das sehr viele kennen. Die Eltern stecken nicht drin und meistens haben die dann auch nicht so Verständnis für die Lage der Kinder.
Aber das ja, macht dann halt sehr einsam, wenn man nicht weiß, wohin man sich sonst wenden soll, ne?
Ja, voll. Und Charlotte ist ja wirklich in jeder Hinsicht einsam. Also sie ist da alleine in einer Stadt, in der sie sich nur nicht wohlfühlt, hat einen Job, bei dem sie sich nicht wohlfühlt. Und dann, wenn sie ihren Mitmenschen davon erzählt, dass es ihr nicht gut geht, dann wird sie nicht ernst genommen. Also schon eine Scheißsituation.
Die Assistentin heißt dieses neue Buch, erscheint am 28. August. Und du hast gesagt, nach den ersten beiden Romanen, wo der eine ja so ein bisschen ein Spin-off vom anderen ist, es geht dann noch um zum Teil die gleichen Charaktere, wolltest du jetzt mal was ganz anderes ausprobieren. Was ist denn anders an diesem neuen Buch?
Ich glaube alles. Also einerseits natürlich die Thematik, es spielt viel mehr in der Gegenwart, spielt in einem Verlagshaus. Also Charlotte tritt die Stelle als Assistentin in einem renommierten Verlagshaus an und dann ist das da gar nicht so geil, wie sie dachte und verfängt sich dann so in Strukturen, also von der Thematik und andererseits auch von der Erzählstimme. Mhm. Also ich habe da so ein bisschen mich mehr ausprobiert, würde ich sagen, auch literarisch und spiele da so ein bisschen auch mit der allwissenden Erzählstimme, was voll Bock gemacht hat und deswegen ist es in jeder Hinsicht so, glaube ich, ein neuer Schritt oder ein Schritt in eine andere Richtung auf jeden Fall. Bin voll gespannt, wie das so aufgenommen wird.
Ich durfte ja schon lesen und ich habe zwei Stellen mitgebracht, wo ich gedacht habe, die stehen vielleicht für unterschiedliche Aspekte von den Herausforderungen, vor denen deine Hauptdarstellerin steht. Und vielleicht kannst du eine mal lesen. Das ist die auf Seite 256. Und da geht es eben um ihren Chef.
Trotzdem ist die erste Frage, die immer kommt, wenn Charlotte von ihren traumatisierenden persönlichen Erfahrungen in der deutschen Verlagsbranche berichtet, hat er? Die Leute wollen wissen, ob er sie angefasst oder sexuell belästigt hat, sprechen die Frage aber nicht aus, als ob es schon eine sexuelle Belästigung wäre, die Frage laut auszusprechen. Oder als ob sie dem Verleger mit dem lauten Aussprechen der Frage bereits einen Schuldvorwurf machen würden.
Die Stelle fand ich spannend, weil du das Thema so auf die Metaebene hebst. Und ich mich, ja, inwiefern ist es ein gesellschaftliches Phänomen, das du da beschreibst oder der Stand einer Debatte?
Volle Kanne, glaube ich. Also, es ist ja jetzt kein klassischer MeToo-Fall eben und ich finde MeToo auch schwierig zu benutzen, weil es einerseits was Klares benennt, andererseits aber so vage bleibt und dort findet, wie gesagt, keine Übergriffigkeit statt, also keine sexuelle Grenzüberschreitung, aber gleichzeitig finden eben ganz viele kleine Grenzüberschreitungen statt, die eben ganz schwer zu fassen sind und die, glaube ich, ganz viele, vor allem junge Frauen kennen, die gerade oder die Berufseinsteigerinnen sind oder schon länger im Beruf sind und sich da behaupten müssen und dann so weirde Chefs haben.
Musstest du das eigentlich juristisch prüfen lassen vor der Veröffentlichung dieses Buch?
Ja, viele Texte werden juristisch geprüft.
Ja, aber musstest du viel ändern? Weil also du erzählst ja oder hast schon immer erzählt, dass dein Job vor dem Schriftstellertum war Assistentin eines Verlegers beim Diogenes Verlag in Zürich. Und ich glaube, da werden jetzt alle automatisch diese Parallelen ziehen.
Ja, ich kann auch verstehen, dass viele jetzt auch mit dem Bleistift kommen und die Parallelen so unterstreichen, aber grundsätzlich ist das nicht meine Geschichte, die ich erzähle, also Charlottes Geschichte und es ist eben auch, glaube ich, kein Einzelschicksal von dem oder dass ich mit Charlottes Geschichte erzähle. Von daher denke ich, geht es eben nicht darum, da jetzt die Parallelen zu suchen und so weiter, sondern vielleicht viel mehr Empathie für Charlotte üben und vielleicht nach dem Lesen sich mal umzuschauen und zu gucken, wo man diese Strukturen auch wiederfindet.
Mhm. Ja, ich stimme dir auch zu bei der Beobachtung oder Vermutung, dass es wahrscheinlich sehr vielen, gerade jungen Frauen so geht. Ich würde wahrscheinlich nicht mal nur jungen Frauen, sondern auch generell jungen Leuten, die irgendwie im Beruf starten und dann diese erst vielleicht sofort in so verunsichernde Situationen mit Vorgesetzten kommen. Man hat ja einfach noch nicht Erfahrung oder viel Vergleich von anderen Chefs und Chefinnen. Und also ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass man dann manchmal gar nicht weiß, okay, wo ist denn jetzt hier die Grenze? Ab wann wird was richtig schlimm?
Ja.
Was würdest du Leuten für einen Rat geben in so einer Situation?
Ja, es immer laut aussprechen und auch in dem Unternehmen sollte eine Person da sein, der man sich anvertrauen kann. Und so Unsicherheiten, ich glaube, das merkt man auch bei Charlotte, dass sie immer weiter da reingerät und sich dann wahrscheinlich auch fast schuldig fühlt, dass sie sich darauf einlässt, dass sie auch manchmal fast mit dem Chef flirtet und so weiter. Und ich glaube, dass man da einfach so eine Vertrauensperson findet und vor allem, dass es solche Chefspersönlichkeiten, wenn man vielleicht auch nicht in Charlottes Lage ist und die aus einer Distanz beobachtet, dass man versucht, dagegen vorzugehen, dass da jemand so sein Unwesen treibt.
Ein Unwesen, das dann aber oft, nur du hast eben gesagt, wenn es nicht MeToo ist, dann ist es auch nicht justiziabel, rechtlich verfolgbar und das macht es, glaube ich, für noch mehr Leute auch ganz schwierig. Oder auch, natürlich kommt dann noch so ein Machtgefälle hinzu, wenn du jetzt auch so sagst, ja, eigentlich muss man Chefs auch beobachten, aber wenn man dann selber nicht betroffen ist oder etwas sieht, gleichzeitig vielleicht Angst um den Job hat. Also es ist immer ein total schwieriges Gefüge, oder?
Ja, voll, total. Ich habe auch versucht, oder es war klar, dass ich in diesem Buch nicht erklären kann, wie man es macht. Ich möchte eben diese Geschichte erzählen, aber gerade das auch einfach aufzuzeigen. Ich finde eben auch spannend, diese ganzen Menschen, die in dem Verlag arbeiten und die das alle wissen, dass der Verleger eben Grenzen überschreitet, dass der Verleger eine Assistentin nach der anderen hat, dass der Verleger einfach Dinge macht, die man als Verleger, als Chef nicht machen sollte, dass die alle zuschauen. Und das ist auch was ich auch einfach aufzeigen will mit diesem Roman.
Glaubst du, das wird es immer geben oder ist es so eine Generation von alten Chefs, die wir nur noch loswerden müssen und dann ist es vorbei?
Ich glaube, dass es im gewissen Ausmaß immer geben wird, weil ich glaube, oder das ist eine These, bin mir auch, vielleicht ändert sich das auch noch, aber ich glaube, dass Chefs oder Chefinnen vielleicht auch oft vielleicht in mehr Ausprägungen als in anderen Berufen, ist schwierig zu formulieren, vielleicht narzisstische Züge haben und sich eben nach oben gekämpft haben mit Ellenbogen und oft einfach ein bisschen scheiße sind. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das immer einfach auch, ist natürlich auch immer eine schwierige Situation, weil es halt einfach eine Hierarchie ist. Und das ist auch nie leicht, denke ich, gute Chefin, guter Chef zu sein.
Ja, oder auch als Chefin weiter sich die Leute nahe zu halten, die einem auch mal sagen, was man scheiße macht. Ne?
Ja.
Also wenn du sagst, so Hierarchie, irgendwann ist da ganz oben in einer schlecht gebauten Hierarchie, gibt es dann keine Widerrede mehr. Und das wird, glaube ich, so einer kompletten Organisation auch gefährlich.
Ja, voll, ja. Ich glaube, es ist einfach auch immer wichtig, dass es viele Kontrollmechanismen auch gibt und es eben nicht so jemand da oben ist, der machen kann, was er will.
Und jetzt könnte man meinen, es geht vor allem um die Arbeitswelt in dieser Geschichte, in dem Roman, auch wegen des Titels, der ihr Berufsbezeichnung ist. Es geht aber auch ganz viel um Familie, über Charlottes Beziehung zu ihren Eltern, auch ihre Einsamkeit, die hast du eben schon hervorgehoben. Haben deine Eltern das Buch schon gelesen?
Ja, also meine Mama und Papa nicht. ja, aber die Mama.
Und was war das für ein Gefühl, denen das zu geben?
Ach schön, ich habe das denen besonders gerne gegeben. Auch ich bin auch gespannt, was der Papa dazu sagt. Und ja, ich finde es fast sogar die zentrale Handlung, diese Emanzipation von Charlotte. Also das ist ja was wirklich jeder kennt, jede fast kennt, dass man erwachsen wird und sich dann irgendwann versuchen muss, von diesen Erwartungen zu trennen, weil man nie zusammenkommt mit denen. Also es sind einfach immer unterschiedliche Lebenserwartungen, die Kinder und die Eltern ans Leben haben. Und Kinder wollen meistens, oder ich oder Charlotte und andere, wollen meistens die Eltern zufriedenstellen oder stolz machen. Und das ist halt schwierig, wenn Kinder und Eltern eigentlich unterschiedliche Erwartungen vom Leben haben. Mhm.
Oder wenn Eltern sich vor allem Sicherheit für ihre Kinder wünschen und sagen, ist doch ein super Job, jetzt nimm den mal und das kann eine gute Chance sein. So ein bisschen so war es ja bei Charlottes Eltern. Und das wäre auch die eine zweite Stelle, die ich mir von dir wünschen würde, die ist auf Seite 220.
Die Eltern haben die Fehlentscheidung schließlich nicht getroffen. Sie wollten am Ende nur das Beste für Charlotte. Am Ende wollen die Eltern stets nur das Beste für die Kinder. Das Problem ist, dass die Eltern nicht wissen, was das Beste für die Kinder ist und dass die Kinder in der Regel auch nicht wissen, was das Beste für sie ist. Und so scheint die einzige Lösung des Problems und die zentrale Aufgabe im Leben der erwachsen werdenden Kinder zu sein, herauszufinden, was das Beste für sie ist und sich dabei von den Eltern nicht reinreden zu lassen. Möglicherweise ist genau das auch der Kern von Charlottes gar nicht so einzigartiger Geschichte. Die Befreiung aus dem Elternhaus und das Finden des Weges in ein selbstbestimmtes Leben. Charlotte weiß, dass so ein Emanzipationsprozess für alle schmerzhaft ist und manchmal mit einem Bruch endet. Sie weiß aber auch, dass ein Bruch mit den Eltern sie selbst brechen würde. Sie hat ja sonst niemanden.
Da habe ich mich dann zum Beispiel gefragt, ob sowas ein Gespräch mit deiner Mama dann nochmal auslöst, wenn sie das liest.
Ach, ich glaube, für die Mama ist das auch ein Roman. Also es geht dann auch darum, dass man natürlich über Charlotte redet, aber dass Charlottes Geschichte ja auch jetzt irgendwie vorbei ist. Sie ist ja jetzt Musikerin und hat es da rausgeschafft. Und ich glaube, die checkt schon, dass die Eltern auch von Charlotte nicht so performt haben. Aber jetzt ist ja alles gut.
Huch, okay, interessant, dass Caroline hier ihr eigenes Buch spoilert. Das hätte ich mich jetzt nicht getraut. Aber keine Sorge, falls ihr die Assistentin noch lesen wollt, das ist jetzt auch gar nicht unbedingt ein Roman, der so eine klassische Erzählweise hat und auf eine bestimmte Entwicklung oder ein Happy End hinfiebert. Da werden immer wieder Sachen vorweggenommen und erst später ausgeführt oder ganz übersprungen. Man ist als Leserin parallel bei der Hauptfigur Charlotte und im Kopf der Autorin. Das klingt jetzt vielleicht verwirrend, liest sich aber genauso gut weg wie schon Carolines erste Bücher. Und während die Hauptperson und ihre Erfinderin im Buch also ziemlich verwoben sind, habe ich hier im Gespräch gerade den Eindruck, dass Caroline lieber nicht so viel davon auf sich persönlich beziehen will. Oder?
Zu dem Zeitpunkt ist es ja so eine richtige Zerrissenheit, die bestimmt richtig viele Leute kennen aus dieser Phase oder vielleicht gerade drinstecken oder reinlaufen von: Oh, ich will meine Eltern nicht enttäuschen, ich will sie vor allem auch nicht verlieren, aber ich brauche eigentlich diesen Bruch, um nicht kaputt zu gehen oder mich so, mir was vorzumachen.
Ja, ich glaube auch, dass es so ein ganz harter Cut ist, also wirklich, den Charlotte da auch macht. Ich überlege auch gerade im Buch, wann das ist, aber es ist auf jeden Fall so ein klarer Schnitt und Schritt, das zu realisieren, dass sie jetzt wirklich ihren Weg gehen muss. Und dass man dann vielleicht auch hinterher oder dass sie hinterher checkt, dass dieser Schnitt jetzt gar nicht so eine Trennung von den Eltern ist, sondern einfach, dass das sind weiter die hinter die Eltern, die sie sehr lieb hat, aber sie geht halt jetzt ihren Weg.
Mhm. Ich habe genau so eine Schnittsituation auch mit meinen Eltern gehabt. Deswegen habe ich mich mit der Stelle, da konnte ich die sehr fühlen.
Wann war das bei dir?
Anfang 20 und ich habe so ein Journalistenstipendium für Israel und Palästina bekommen. Und da war gerade, also als ich die Zusage bekommen habe, war da gerade ein Krieg. Das war so 2014, 15. Und meine Eltern, die wenig über diese Region wussten, haben gesagt, Eva, da gehst du nicht hin, das machst du nicht. Und ich habe gesagt, doch, auf jeden Fall mache ich das. Ich war so fasziniert von dieser Region, ich wollte es unbedingt machen. Und die haben davor immer alles unterstützt, was ich gemacht habe und fanden das alles super. Und da war es zum ersten Mal, dass sie so eine klare Ansage gemacht haben. Nicht, ja, das kannst du dir überlegen, sondern sie haben wirklich gesagt, da sind wir dagegen. Und es war so richtig dieser Schmerz von, ja fuck, jetzt muss ich zum ersten Mal was machen, was ihr richtig scheiße findet. Und deswegen, ja, also mich hat das sehr abgeholt, dieser Absatz.
Und als du es dann gemacht hast, waren sie dann wieder?
Dann, glaube ich, hatte man so eine Abnabelungszeit und kam dann wieder zusammen. Aber es war auf jeden Fall, also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich brauchte auf jeden Fall auch eine gewisse Zeit Abstand, auch bei der Uni und so, weil das so neue Lebenswelten waren, in die man reinkam. Wo man erstmal kurz klarkommen musste, dass das jetzt was ganz anderes ist, als das, was die Eltern auch kennen, als ihre Jugend und so weiter.
Ja, voll. Und ich glaube auch, wenn dieser Abnabelungsprozess einmal stattgefunden hat, dann ist er auch, da muss man die nicht nochmal durchmachen. Und dann ist danach wahrscheinlich das Verhältnis auch oft besser, weil man eben Ich glaube, weil beide Seiten checken, okay, sie hat sich jetzt für ihren Weg entschieden. Ja, wir haben da jetzt kein Mitspracherecht oder sind eben nur noch Ratgebende an der Seite.
Du beschreibst auch eine ganz schöne Seite, das fand ich auch interessant, von Familie, die einem oft erst später klar wird, nämlich das Nicht-Alleinsein war das Beste. Das ist Charlotte leider erst im Rückblick klar geworden. Morgens aufstehen, die Treppe runtergehen und da sind Menschen, die zu einem gehören und zu denen man gehört. Das fand ich total schön und habe mich gefragt, also habt ihr auch wiedergefunden in diese Zusammengehörigkeit als Erwachsene, so als Familie?
Ja, also ich kenne das auch, was Charlotte kennt, also dass man geht ja so seinen Weg allein und sobald man zu Hause ist, ist man wieder Kind und gehört da so dazu. Mhm.
Und da fallen aber auch schnell alle wieder in die alten Rollen.
Ja, deswegen ist immer so gut so 2-3 Tage und dann kann man wieder gehen. Aber es ist natürlich total schön, dass man... Also ich finde auch total schön, dass alle Kinder ihren Weg gehen und dann immer wieder bei den Eltern aufeinandertreffen und wieder Kind sein dürfen und eben spüren, dass sie trotz allem, also auch trotz der ganz unterschiedlichen Richtungen, in die sie gehen, zusammengehören. Und das ist auch was, wo ich auch jetzt verstanden habe, dass ich das ja nicht verloren habe mit meinem Erwachsenwerden, sondern dass die ja immer da sind und dass ich da ja immer wieder auftauchen kann und Kind sein darf.
Und wie, also ich muss gerade nochmal dran denken, in dieser Phase von Abnabelung dann womöglich, wie es bei Charlotte zusammenkommt, auch noch so einem Job, der einen total belastet und dann fühlt man sich so einsam. Was glaub, ich weiß nicht, ob du es von Charlotte oder von dir weg erzählen kannst, aber wie findet man eine Stärke, da durchzukommen und dann vor allem auch anders abzubiegen oder so eine Situation zu überwinden?
Ich glaube, dass man in schwierigen Phasen sich eben Schutzräume suchen muss, wo man Kraft tanken kann und wo man einfach sich wohlfühlt. Und Charlotte hat da zum Beispiel die Musik, wo sie eben abtaucht, wo sie auch so Ziele formuliert für ihr Leben und denkt so, ja, ich mache jetzt ein Album und dann klappt es vielleicht. Und ich glaube, es ist super wichtig, so wie auch bei Tilda, sie hatte Schwimmen oder Ida, Marianne. Also man braucht immer so Räume, Menschen, die einem Halt geben. Und bei mir war das zum Beispiel das Schreiben. Also ich habe dann während dieser schwierigen Phase eben Tildas Geschichte erzählt und mit der Zeit verbracht. Und das hat mir total viel gegeben, da abzutauchen in eine andere Welt und auch mit der Figur aus einer anderen missligen Lage rauszukommen oder besser klarzukommen. Und ich glaube, das ist das Schlimmste. Also damals war es ja, wie gesagt, das Lesen, mit dem ich so rausgekommen bin, was wahrscheinlich auch nicht cool ist. Also der richtige Weg ist natürlich immer, dass man in Therapie geht. Aber bei mir war es eben damals, dass ich das so wirklich weggedrückt habe und gelesen habe. Und ich glaube, man braucht halt immer so Schutzräume. Und wenn man die nicht hat, dann sieht es sehr düster aus.
Mhm. Aber ich finde spannend, dass es auch Räume oder wie du es jetzt beschreibst, dass auch Tätigkeiten sein können, Leidenschaften und dass man, also auch wenn man sich einsam fühlt, trotzdem etwas finden kann. Es muss kein Mensch sein, der dann vielleicht einfach fehlt und nicht da ist.
Ja, voll. Habe ich aber auch dann erst so gelernt. Man denkt immer, oh, ich bin so einsam und allein, aber man kann ja eben auch ja, nicht, dass man jetzt mit Romanfiguren und so, aber man kann ja durch ganz viele Tätigkeiten eben auch diese Einsamkeit so ein bisschen überwinden. Mhm. Ja.
Letztes Jahr hast du erstaunlich viel Wirbel gemacht mit Aussagen, die von den einen als sehr selbstbewusst eingeschätzt wurden und von den anderen als unsympathisch oder überheblich. Oder du hast eben ja schon über Hochmut gesprochen. Du hast zum Beispiel im Hotel Matze beim geschätzten Matze Hirscher gesagt, dass du eine der bekanntesten Autorinnen Deutschlands werden willst. Und auf Instagram hast du einen enttäuschten Post veröffentlicht, als du nicht für den Deutschen Buchpreis nominiert wurdest. Ist dieser neue Roman mit neuem Verlag, neuem Thema, jetzt auch ein Versuch, mehr Anerkennung aus diesem Teil der Branche zu bekommen?
Ach, darum geht's mir eigentlich nicht. Also grundsätzlich würde ich mich natürlich freuen, wenn ich dieses Jahr auf der Longlist stehe. Also das wäre gelogen, wenn ich da jetzt sagen würde, ist mir jetzt inzwischen egal. Aber es ist eher so für mich, dass ich mich erzählerisch ausprobieren will, dass mein Weg in Bewegung sein soll, dass ich mich, ich möchte jetzt nicht ein, 22 Bahnen und Windstärke-Text nach dem anderen schreiben. Ich will, dass es auch aufregend ist und ich mich eben ausprobiere und schaue, was so geht. Und natürlich möchte ich auch ernst genommen werden, aber fühle ich mich eigentlich inzwischen auch. Also ich mag diese Rolle, die ich gerade habe, dass ich auch nirgendwo so richtig dazugehöre. Dass ich polarisiere, gefällt mir auch gut. Und dass man, und ich werde auch weiterhin so Sachen sagen, weil ich es einfach lustig finde, dass so dumme Aussagen von so einer unbedeutenden jungen Frau alle so wild machen. Finde ich schön.
Die Kritik kam damals auch erstaunlich oft von Frauen. Wie erklärst du dir das?
Ja, das macht mich sehr traurig. Auch von so gleichaltrigen KollegInnen, kann man ja fast sagen, die sich dann so richtig Mühe geben bei ihrer Kritik und dann sogar so Postings verfassen, das finde ich komisch. Weil eigentlich sollte man sich doch vor allem unter Frauen untereinander unterstützen. Und das finde ich auch immer das Beglückendste, wenn man so spürt, dass da so eine Kraft ist, dass man so Bock hat, andere KünstlerInnen zu unterstützen, zu empfehlen und zu feiern für ihren Mut. Und dass dann da so eine Herde von Frauen einen so kacke finden und das laut rausposaunen, das fand ich sehr unnötig.
Hat dich das überrascht?
Ja, von manchen schon. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn es einfach so Männer gewesen wären. Hätte ich gedacht, ja,
passt. Easy. Caroline Kebekus hat mal hier die These aufgestellt, über die sie nachher auch ein Buch geschrieben hat, dass sie noch so quasi fast erzogen und geprägt wurde von dem Prinzip von, es kann nur eine geben. Also auf offenen Bühnen für Comedy hieß es damals immer, ja, wir haben heute schon eine Frau. Und deswegen war da automatisch so eine Konkurrenz unter Frauen, die Männer quasi mit vorgegeben haben in ihrer Programmierung.
Mich hat das irgendwann total genervt, dass man als Frau immer oder auch in meinem Business immer so, ja, so alleine gekämpft hat und dass das so normal war irgendwie. Mhm. Also ich habe ja früher nicht hinterfragt, als ich angefangen habe, Stand-up zu machen, so 2001 oder wann das war, oder 2002, da habe ich einfach in Mixed-Shows gespielt und da war das normal, ein Moderator, 5 Comedian-Plätze. Und wenn ich dann gefragt habe, hey, kann ich nächste Woche auftreten, dann hieß es manchmal, ah ja, wir haben zwar 3 Plätze noch frei, aber wir haben schon eine Frau.
Oh Gott.
Wo ich so dachte, ach so, ja, ja, klar. Also ich habe wirklich das damals nicht hinterfragt. Ich habe nicht gedacht, ja, na und, da können doch 2 Frauen, sondern in meinem Kopf, ich war schon so gebrainwashed.
Programmiert.
Ich war schon so programmiert, dass ich gedacht habe, ja klar, natürlich, klar, das wäre ja doof. Das wäre ja blöd.
Mhm. Ich glaube da fast, nee, ich glaube, es ist wirklich vielleicht noch diese, eher diese Bescheidenheit, die von Frauen erwartet wird, ist es, dass man jetzt auch neu im Business ist als Autorin, dass man sich jetzt erstmal so den Platz erkämpfen muss unter den ganzen alteingesessenen Autoren, wobei es ja jetzt auch viele Autorinnen geht, aber ich glaube, dass vor allem von jungen Frauen auch so eine Bescheidenheit erwartet wird und dass so eine so was Lautes, so laute, ehrgeizige, übermütige Aussagen extrem irritieren alle. Und ich finde, wenn man es jetzt umdreht, dass ein junger Mann das sagt, dann ist das irgendwie cool oder weiß nicht. Also wenn man so Gedankenspiele macht, finde ich schon, dass es vor allem bei jungen Frauen dann irritiert.
Hast du dich daraufhin, als das alles passiert ist, auch nochmal anders auseinandergesetzt mit der Grenze zwischen so Selbstbewusstsein und Arroganz? Wo verläuft die für dich?
Ach, das ist natürlich so ein Gespür. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich das jetzt noch mehr zelebriere, glaube ich. Wenn ich irgendwie so ein Gedanke habe, wo ich weiß, wenn ich das jetzt laut sage, dann gibt es wieder schöne Reaktionen, dann wird er sofort rausgehauen. Weil manchmal ist es ja auch schön, wenn man diese Grenze überschreitet und es dann zu arrogant ist oder zu selbstbewusst. Das ist ja immer so auch ein Abtasten und so eine Freude, was für Reaktionen kommen.
Findest du das bei anderen Leuten, wenn die was Arrogantes sagen, eher abstoßend oder faszinierend?
Toll, immer lustig. Führt ja immer dazu, dass man Fragen stellt auch und denkt so, hä, warum finde ich das jetzt wieso finde ich das jetzt zu doll? Er hat doch recht oder sie hat doch recht. Also ich finde sowas immer gut. So irritierende Momente sind immer schön. Ja.
Du hast auch mal gesagt, nach diesem enttäuschten Post, weil du keine Nominierung bekommen hast, in einem Interview mit dem SZ-Magazin, ich finde, man macht sich weniger verletzbar, wenn man so ehrlich ist. Und das ist mir total aufgefallen, weil ich glaube, die meisten von uns ja den Reflex haben, eher nicht so ehrlich sowas zu sagen, um sich zu schützen und um weniger verletzbar zu sein. Wie bist du zu der Erkenntnis gekommen, dass es eigentlich umgekehrt ist?
Ich glaube, ich habe relativ früh bei 22 Bahnen, als es so größer wurde, wo es dann mit Interviews und so Zeugs losging, angefangen, ganz ehrlich zu antworten auf alles und immer ehrlich zu sagen, was mich beschäftigt, und bin damit gleich gut gefahren. Also ich habe da Bestärkung bekommen, natürlich auch schnell negative Kommentare, aber vor allem diese bestärkenden Aussagen, dass ich irgendwie erfrischend bin oder dass es schön ist, dass ich das so laut ausspreche, hat mich eben immer mehr dazu bestärkt, das weiterhin zu machen. Und es ist halt auch einfach energieeffizient. Also ich könnte, es wäre mir viel zu viel Arbeit, mir immer zu überlegen, was für eine Strategie ich verfolge, wie ich auf bestimmte Fragen antworte. Da habe ich auch gar keinen Bock zu. Ich möchte meine Romane schreiben und da soll die meiste Gedankenkraft reingehen und ich möchte jetzt nicht mehr überlegen, wie ich mich in den Medien darstelle.
Hast du zufällig diesen, es gab neulich ein Interview mit Ocean Wong, das ist so ein vietnamesisch-amerikanischer Bestseller-Autor und der ist auch Professor für kreatives Schreiben, glaube ich, in den USA. Und vielleicht hast du das auch gesehen, es gab einen Interviewausschnitt, der viral gegangen ist, da hat er beschrieben, dass seine Studierenden heute sich nicht mehr trauen zu sagen, dass sie tolle Poeten werden wollen oder große Schriftsteller, weil sie das cringe finden oder Angst haben, als cringe empfunden zu werden. Also nicht mal sich für die Ambitionen schämen, sondern er hat gesagt, es gibt so eine Überwachungskultur auf Social Media, dass alles direkt bewertet wird, alles mitbekommen und man Angst hat, noch nicht gut genug zu sein. So habe ich ihn verstanden.
What I've noticed is that our students, they are more and more self-conscious of trying. There's a kind of surveillance culture around social media. And they would say, I want to be a poet, I want to be a good writer, but it's a bit cringe, right? This cringe culture is, I don't want to be perceived as trying and having an effortful attempt at my dreams.
Kannst du damit was anfangen?
Ja, voll. Ich finde, das ist auch in unserer deutschen oder deutschsprachigen Literatur-Kulturszene so. Und das finde ich doof, auch vor allem so für wirklich die Jüngeren, die jetzt groß werden und gerade ihre Leidenschaft fürs Musik machen oder Mode machen oder so entdecken und dann sowas, so eine Angst immer haben, weil eine Angst bremst ja immer. Und ich finde, das Schönste und Beglückendste oder das, was mir am meisten Hoffnung macht, ist, wenn so junge Menschen zu meinen Lesungen kommen und so laut aussprechen, was sie gerne machen oder dass sie mal auch mal Schriftstellerinnen werden wollen oder so. Dass so junge Menschen schon so früh sich das trauen, laut auszusprechen und so. Und deswegen sind diese andere Bewegung, dass es cringe ist, so Ziele zu haben oder so, finde ich doof.
Ja, ich glaube, also gerade für Kreativität ist es einfach richtig schade, wenn man sich dann noch traut, andere Sachen nachzumachen, die schon.
Ja, oder wenn es dann so eine Art gibt, wie man sich eben zu verhalten hat. Es gibt ja ganz viele Wege und das muss ja jeder seinen eigenen Weg finden, ob er laut ist, leise ist, bescheiden oder übermütig. Aber dass man dann grundsätzlich sagt, dass es cringe ist, wenn man so ist, ist ja einfach dumm.
Ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht, als ich diesen Interviewausschnitt ausgespielt bekommen habe. Warum neigen wir dazu, Menschen so schnell zu bewerten, wenn sie sich irgendwie anders verhalten, kleiden oder ausdrücken als wir? Oder schlicht als der Mainstream? Ist nicht gerade dieses Anderssein oder was anders machen oft der Anfang von Kreativität und von was Neuem? Ein Freund von mir hat gesagt, Cringe ist der Preis, den man für Einzigartigkeit zahlt. Und darin liegt für mich auch irgendwie dieser ganze Widerspruch. Alle wollen einzigartig sein, aber blicken gleichzeitig argwöhnisch auf diejenigen, die es dann tatsächlich sind.
Hast du dich eigentlich durch diese Erfahrungen, wie deine Aussagen aufgegriffen werden, auch privat anders verhalten? Also bist du da zum Beispiel ehrlicher geworden oder so?
Ach, privat glaube ich, also meine Familie, die denkt, ich bin ja immer so. Mhm. Also ich glaube, die sehen das jetzt eher so und denken, ja, so ist sie halt. Und da hat sich, glaube ich, gar nichts verändert. Ich bin immer noch genau die gleiche bei denen. Und es ist eher so, dass sie sich, glaube ich, also vor allem die Eltern auch freuen, dass ich jetzt so damit gut fahre. Mhm. Oder vielleicht auch sind die ein bisschen überrascht, dass ich damit gut fahre. Aber sonst ist man ja immer noch das kleine Mädchen. Bleibt man ja immer.
Und hast du das Gefühl, oder ich stelle mir vor, dass so ganz viele Leute nach zwei solchen Erfolgen zu dir kommen und sagen, aber pass auf, das kann sein, also das wird nicht immer so sein. Und da du musst, also hast du das Gefühl, dich für sowas wappnen zu müssen? Oder?
Ich denke, es ist ja immer so, dass es hoch und runter geht und es ist mir auch bewusst, dass es jetzt nicht immer so weiterlaufen wird. Deswegen möchte ich das ja auch genießen. Mhm. Ich habe eigentlich nicht so Angst davor, weil ich mich selbst auch da nicht so ernst nehme und dann halt auch denke, wenn es runtergeht, dann kann es ja danach wieder, kann ja danach wieder ein Banger kommen. Also man hat es ja selbst in der Hand. Mhm. Ich möchte auch immer so ein bisschen entspannt bleiben. Ich habe jetzt so eine gewisse Unabhängigkeit und mir auch so einen Platz in der Branche erkämpft und werde das jetzt dafür kämpfen, dass ich da weiterhin Teil von bleibe.
Bist du da, würdest du sagen, strategisch? Oder also was hast du über diesen Buchmarkt gelernt, dass du vielleicht vorher nicht hast kommen sehen? Oder?
Also ich möchte nie strategisch sein. Ich will, also bei mir ist einfach so, wenn ich schreibe, vergesse ich so alles um mich und bin so, fühle mich ganz frei und konzentriert. Und das möchte ich halt immer beibehalten, diese Lust und Freude am Schreiben und Erzählen. Und alles drumherum nehme ich gerne mit. Was nehme ich? Man darf das halt alles nicht zu ernst nehmen. Auch diese, ich fand es am Anfang einfach befremdlich, dass jeder eine Meinung zu dir hat auf einmal. Mhm. Und das ist ja was komplett Neues, dass du wirklich jeder so einen, ja, die finde ich doof oder die finde ich nicht doof. Und das fand ich am Anfang komisch. Und jetzt habe ich inzwischen das Gefühl, dass ich so ein dickeres Fell habe und einfach weiß, dass der Kern von allem oder das, was ich brauche, was ich anstrebe, was mir zu Hause und Kraft und alles gibt, ist das Erzählen. Und darauf möchte ich mich auch immer konzentrieren in Phasen, wo ich mal nicht so klarkomme und wo ich merke, dass das alles zu viel Wirbel ist und so. Diese Rückbesinnung aufs Erzählen und Lesen.
Mhm. Apropos Wirbel, du bist jetzt bald auch auf Lesetour und machst irgendwie 50 Termine von September bis Mitte Dezember. Und ich habe da mal so in meinen Kalender geguckt und gemerkt, das heißt ja, du wirst ungefähr jede zweite Nacht einfach woanders schlafen als zu Hause über einen richtig langen Zeitraum. Macht dir das Bock oder auch ein bisschen, dass es einem so Respekt einflößt?
Auf jeden Fall auch Respekt. Also ich mag Lesungen total gerne, deswegen mache ich es auch. Aber das nicht zu Hause sein ist auch echt herausfordernd manchmal. Also das wirklich nach so Lesungen, wo man auch auf sehr viele LeserInnen trifft und spricht und viel Aufmerksamkeit bekommt, danach eben im Hotelzimmer sein oder so oder halt nie zu Hause zu sein, ist auf jeden Fall sehr stressig und anstrengend. Und ich habe da sehr Respekt vor. Es ist auch auf jeden Fall was auch kippen kann und wo ich weiß, dass da eine Gefahr besteht, dass ich da nicht gut rauskomme, aber was mir halt auch bewusst ist, dass man sich das schön gestalten muss. Also ich glaube, da muss man wirklich, habe ich jetzt auch gelernt, so Routinen finden, dass man sich in Städten auch, dass man in den Städten auch eine gute Zeit hat.
Und wie machst du das?
Na, ich laufe gerne, laufe dann immer erstmal zum Wasser. Hotel ist dann auch immer so, da darf man abends sich ganz viel Scheiße zu essen bestellen und einfach so, ja, ich versuche so ein bisschen wie so ein Kind die Städte zu bereisen. Mhm. Halt, ich arbeite abends, aber dann darf ich sonst machen, was ich will.
Drei Eis hintereinander.
Ja,
und
ganz, also ja, und ich habe auch entschieden, dass ich vieles mit dem Auto mache. Das ist tatsächlich auch was ich jetzt oder was ich während der Lesereise gespielt habe. Ich habe am Anfang alles mit dem Zug gemacht und hatte da so 150 Lesungen. Da ist richtig viel schiefgegangen mit dem Zug. Und ich musste immer von Rostock los. Das heißt, es war immer eine weite Strecke. Und dann habe ich irgendwann angefangen, es mit dem Auto zu machen. Und das fand ich richtig schön, weil Autofahren für mich so manchmal fast was Meditatives hat, weil ich in der Zeit im Auto nichts mache. Also ich schreibe keine Mails, ich schreibe nicht, ich ich höre einfach nur ein Hörbuch oder Musik, habe in der Mittelkonsole so ganz viele Energy Drinks, links habe ich so ganz viele Elf Bars und die Sitzheizung ist an und so einen Pina Colada Duftbaum hängt am...
Wirklich?
Ja, immer ein anderer. Und dann sind es so Momente, wo, wenn ich dann vor allem so auf der leeren Autobahn zurück Richtung Kiel fahre, da werde ich dann von so Glücksmomenten überrollt. Also ich fahre, Autofahren gibt mir in der Lesereise, das ist wie so ein kleines Zuhause, was man dabei hat.
Also ich mache sehr gerne Roadtrips, ne, dass du wirklich einfach mit dem Auto reist und überall halten kannst, spontan abbiegen. Und habe auch schon erlebt, so alleine mit dem Auto kannst du ja wirklich innerhalb von 5-6 Stunden das gesamte emotionale Repertoire einmal abrufen. Von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Nur durch einen guten Soundtrack oder durch Gedanken, die dann irgendwo hin finden.
Ja, voll. Ja, genau, ja. Ja, ich und man hat so ein bisschen mehr in der Hand als in der Deutschen Bahn.
Ja.
Trotz allem, also dass man, ich liebe auch, wenn wir jetzt da anfangen, ich liebe auch Raststätten so, die ja immer ganz eigenen Vibe haben, da auch mal in so eine, ich fahre mal zu Autohöfen und dann, was es da zu kaufen gibt und was da so für Leute sind, also dieses Unterwegssein mag ich einfach auch.
Kommst du ins Gespräch mit den Leuten auf dem Autohof oder
beobachtest
du? Ja,
inzwischen mehr. Also ich merke, ich werde langsam so eine cringe Person, die auch manchmal so ein bisschen das Gespräch dann sucht. Früher, meine Mutter war immer so eine, die immer so, zum Beispiel, wenn wir im Zug sitzen und wenn man zu Oma und Opa gefahren ist, in den Sommerferien, Mama war dabei, jemand kommt zu uns im Vierer, es war klar, oh, die Mama, die spricht gleich wieder jemanden an. Und inzwischen bin ich halt auch manchmal so eine, die dann so rumschnackt und dann ins Gespräch kommt. Aber manchmal macht das natürlich auch Spaß, wenn man unterwegs ist und mit wenigen Leuten ins Gespräch kommt. Und wenn man dann eben neugierig ist oder auf jemanden trifft, der lustig ist, dann ist das ja auch ganz schön mal.
Eigentlich läuft es fast immer gut, oder?
Ja, voll.
Mit diesen Zufallsbegegnungen.
Finde ich auch. Also, ja.
Ja.
Ja, das habe ich auch gelernt, einfach ein bisschen offener zu sein. Ich habe das Gefühl, durch meine Autorinnenrolle darf ich das jetzt auch, dass man Fragen stellt und neugierig ist und das finde ich immer...
Du meinst, weil alles Recherche ist?
Oder? Ja, ich darf jetzt so die cringe Person auch sein, die komische Klamotten anzieht und komische Sachen am Tag macht und so, weil sie ist ja Autorin.
Ich finde auch interessant, also weil wir jetzt gerade bei deinem Auto sind, inzwischen gibt es ja schon ein zweites beziehungsweise ein drittes Gefährt, das du dir von deinen Honoraren gegönnt hast, wenn ich es richtig mitbekommen
habe. Meinst du
einen
Wohnwagen?
Ja, genau, es gibt den Wohnwagen und es gab zwei sehr schnelle Autos, oder?
Ja, also das erste würde ich jetzt als okay, schnell bezeichnen. Das bekommt jetzt meine kleine Schwester und jetzt gibt es ein Auto und Wohnwagen, ja.
Und also ich fand das so ein bisschen überraschend, weil ich glaube, viele in der Generation oder ich würde auch unterstellen, viele von denen, die dich lesen, sich wahrscheinlich gerade nicht so eine Karre anlegen. Entweder weil sie sagen, oh, ich will das Geld lieber anders investieren oder aus Umweltbewusstsein oder aus, keine Ahnung, Ablehnung von Statussymbolen.
Ja.
War das auch eine Art von Provokation für dich? Oder?
Also in erster Linie habe ich das natürlich wegen seiner hellblau leuchtenden Farbe ausgewählt. Ich hatte dieses Auto damals in München mal gesehen. Das war ganz am Anfang von 22 Bahnen. Da fuhrtest du die Maximilianstraße entlang. Ich dachte, boah, das leuchtet ja hellblau. Und dann habe ich eben ein neues Auto gesucht, weil das alte hat voll Probleme gemacht mit der Lichtmaschine und so. Deswegen kriege ich es jetzt meine Schwester. Und dann dachte ich, ja, ich hole mir diesen babyblauen BMW. Und natürlich weiß ich, dass das heutzutage total provoziert und verstehe das auch, aber ich dachte jetzt, es haben so viele Menschen ein Auto. Ich brauche das für meinen Beruf. Und ich arbeite sehr viel, bin sehr gerne im Auto. Und dann soll das bitte auch ein schönes, gemütliches, schnelles Auto sein.
Und das Auto ist für mich so ein Beispiel, aber in den Büchern gibt es auch welche, dass du so Marken und Konsumobjekte auch gerne nutzt, um was zu erzählen oder um Menschen Charaktereigenschaften zuzuweisen. Also in 22 Bahnen, darüber haben wir sogar mal geschrieben, auf Instagram ist es der Reisentelkorb, also dieser Club-Einkaufskorb. Dann gibt es in der Assistentin einen Abschnitt über MP3-Player-Marken und ich habe mal ein paar Objekte mitgebracht. Und ich dachte, oh, da kannst du vielleicht auch was mit anfangen. Und würde gerne wissen, was sind so... So, jetzt, wenn wir eins nach dem anderen durchgehen, was sind Eigenschaften, die dir einfallen, die du den Leuten zuschreiben würdest? Und würdest du diese Objekte oder Marken, Konsumdingse, Produkte verwenden für Charaktere?
Soll ich denn immer hinzeigen?
Ja, du kannst auch einfach beschreiben.
Falls ihr sehen wollt, was für Bilder wir uns da gerade angucken, dann checkt gerne mal parallel den Instagram-Account von Deutschland 3000. Da haben wir euch die als Zusatzmaterial gepostet und ihr könnt auch direkt kommentieren, ob ihr die gleichen Assoziationen habt wie Caro und ich oder ganz andere. Ich bin gespannt.
Okay, also hier ist ein Reisenteekorb. Ich finde, das ist für mich immer so heile Welt im Supermarkt. Also Menschen, die einen Reisenteekorb haben, die haben alles im Griff. Deswegen hatte, ja okay, Viktor hatte eigentlich gar nichts im Griff, aber der hat eben diesen Korb seiner Mutter. Ja. Mhm. Nochmal zu den Produkten im Supermarkt. Ich finde, das ist so, also nichts sagt ja so viel über Menschen und vor allem Familien aus, wie was sie einkaufen und so, was sie greifen. Also ob sie jetzt eben gut und günstig Nudeln oder die von Miracoli nehmen und so weiter. Ich finde, man kann über so Produkte sehr viel erzählen, was schwer zu erzählen ist.
Und machst du auch die Erfahrung, dass dann alle Leute es sofort verstehen oder nehmen Menschen auch Marken unterschiedlich wahr?
Wie meinst du?
Naja, es könnte ja auch sein, dass jemand mit dem Einkaufskorb, der ja, das, da finde ich ja das Faszinierende, dass er immer gleich aussieht, aber trotzdem durch den Stoff so individualisiert ist, ne? Und dass dann die Menschen, mit denen du diese heile Welt verbindest, trotzdem sagen, ja, aber damit drücke ich mich ja jetzt auch aus.
Ja, voll.
Mit dem Muster, das ich hier verwende. Aber vielleicht sehen auch andere Leute was ganz anderes in diesem
ja,
Korb.
Ja, das ist ja auch schön und natürlich ist es immer plakativ und nicht nie ganz richtig, was ich erzähle. Und das ist ja auch das Schöne, wenn diese Muster auch unterlaufen werden und wenn es mal nicht passt. Mhm. Also wenn man halt einfach die gut und günstigen Nudeln kauft, weil die halt viel besser schmecken als die von Miracoli oder dieser Reisenteekorb. Ich habe den übrigens immer noch nicht gekauft. Hast du ihn?
Ich habe keinen. Ich habe aber auch keinen Bedarf für so einen Einkaufskorb. Ich habe immer einen Rucksack dabei.
Ja, und ich habe immer diese Ikea-blauen, blauen Ikea-Tüten. Da passt halt auch ordentlich was rein.
Sagen auch viel aus.
Ja, hier haben wir einen iPod. Wie, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Das war die.
Ja, das war die, wo man noch mit dem Daumen so rollen konnte.
Boah, ich kann mich noch richtig erinnern, ja, als die rauskam und da gab es ja immer die bunten Farben und so. Und man wollte unbedingt so ein Teil haben. Und da hat sich es auch richtig so in der Klasse so entzweit. Ja. Es gab ein paar, die hatten die und ein paar, die nicht.
Die hatten den 512 Megabyte aus dem Supermarkt.
Ja, den Sansa-Disk, den Media-Disk. Aber krass, gibt's gar nicht mehr so richtig, ne?
Nee, ich find's auch richtig schade um diesen Daumen-Move.
Boah, ich fand auch die Farben so toll. Ja. Also, dass die immer so bunte Farben hatten. Ja. Siebträgermaschine. Ja, habe ich mir jetzt angeschafft. Aber ich bin jetzt drin und mag sehr gerne. Ich dachte am Anfang so, ich bin nicht so ein Mensch, der sich, also ich dachte, ich will so einen Siebträger, ich liebe Kaffee ist so mein Schreibelixier, das ist doch eine Investition für mein Schreibdasein. Und dann hatte ich diese Maschine da und der erste Kaffee hat richtig scheiße geschmeckt und ich dachte, muss ich mich jetzt mit dem ganzen Zeug beschäftigen, also Mahlgrad und so. Also da stand dann in diesen Foren, dass man sich da reinfuchsen muss und unterschiedliche Bohnen ausprobieren muss und mit dem Mahlgrad spielen. Und ich dachte so, ich will das nicht. Ich will jetzt einfach einen guten Kaffee. Dann habe ich, glaube ich, den Mahlgrad verändert und einen anderen Sieb reingemacht und jetzt ist der Kaffee richtig geil. Und mir hat auch zwei FollowerInnen, die gleiche Maschine haben, haben mir ihre Einstellungen geschickt. Also exakt die Einstellung mit dem Bild der Kaffeebohne und meinten, probier es mal so. Also sie haben auch ewig rumprobiert und so klappt.
Das war schön. Das heißt, du hast jetzt die Abkürzung dank deiner Follower.
Ja, das sind doch schöne Momente. Ja. Also wenn man sich gegenseitig wirklich hilft, finde ich voll cool. Und ich muss auch sagen, mich hat es voll gestört, dass man alles dauert so lang damit. Also jeder Kaffee ist ja wirklich so 5 Minuten Arbeit und danach musst du reinigen.
Achtsamkeit, Caro. Einfach achtsam.
Ja, achtsam, meine Stärke.
Machen.
Aber jetzt inzwischen ist es ja auch so ein Ritual, auch dieses, wobei das Reinigen ist schon nervig, aber grundsätzlich ist es ja schön, dass man so ein Kaffee-Zubereitungsritual hat. Und deswegen habe ich mich jetzt mit dieser Maschine wieder versöhnt und finde ganz schön, dass die bei mir da steht. Hast du eine Siebträger?
Ich bin Teetrinkerin.
Tee?
Ich habe nie Kaffee getrunken. Ich werde schon von Tiramisu und ich liebe Tiramisu, aber wirklich aufgeregt. Ich kann das nicht abends
und
essen.
Und wie sieht's aus mit so Energy Drinks?
Gefährlich.
Und Kaffee, Cola?
Mache ich manchmal.
Machst du manchmal?
Aber wenn ich so weiß, ich muss noch wach sein. Ich bin wirklich, ich weiß nicht, ich habe so sehr sensible Rezeptoren
dafür.
Bei
mir ist genau das Gegenteil. Ich kann 10 Energy Drinks trinken und schlafe trotzdem wie ein Baby, weil ich so abgehärtet bin. Thermomix. Ja, habe ich nicht. Ich sag
aber
sehr
hast
viel
du vielleicht irgendwann? Du bist ja dann jetzt nicht mehr so weit weg davon.
Ich glaube, ich bin weit weg davon. Doch vom Thermomix bin ich, glaube ich, fühle ich mich weit entfernt. Das ist sowas, was sich so junge Mütter anschaffen. Auf einmal ist man dann so eine Thermomix-Person. Also meine beiden Schwägerinnen haben beide mit den Kindern auch einen Thermomix bekommen.
Wir haben früher, also ganz früher in den ersten Jahren von Deutschland 3000, war der oft so ein Beispiel tatsächlich bei uns, wie wir uns die Hörerinnen und Hörer beziehungsweise damals auch noch Zuschauer vorgestellt haben.
Also, dass die einen Thermomix haben?
Ja, beziehungsweise, dass das ein Ziel von ihnen ist, einen zu haben. Also wir haben bei Deutschland 3000, das war ganz am Anfang ja vor allem ein Politikformat und es hat sich gerichtet an nicht akademische, nicht ganz so urbane Menschen. Und da, das kenne ich auch noch aus meiner Heimat im Münsterland, da war das so ein Statussymbol, das man so angepeilt hat, dass man irgendwann mal haben wollte. Deswegen klebte der manchmal bei uns in der Redaktion und tauchte auch erstaunlich oft dann immer wieder auf, wenn wir uns so mit.
Und hat sich das dann auch bewahrheitet? Also hast du es dann oft mitbekommen, dass deine ZuhörerInnen das als Ziel haben?
Nicht oft, aber schon manchmal.
Und hast du einen Thermomix?
Nee.
Und möchtest du gerne einen haben? Siehst du irgendwann einen bei dir?
Bisher nicht.
Weil ich sehe gar keinen bei mir.
Ich frage mich auch jetzt gerade, wie sich das eigentlich entwickelt hat bei unserer sogenannten Zielgruppe, wie hoch wohl der Anteil ist von Menschen, die so komplexe Küchenmaschinen haben. Du hast ja eben am Anfang auch gesagt, du kochst gern selber.
Ja.
Ich auch, aber ich bin halt auch nicht dazu verpflichtet. Ich glaube, du hast gerade so junge Mütter erwähnt, die müssen halt richtig oft schnell und mit wenig Zeit Essen zubereiten. Ja. Und bei mir ist es so, ich kann das genießen, wenn ich es mal schaffe, was zu kochen und coole Zutaten dazu haben.
Bei mir ist genauso, ja. Das wäre so, das würde ja dann die Freude wieder nehmen. Mhm. So. Ich habe zum Beispiel, was ich habe für ein Küchengerät, ist ein Ninja Creamy, also eine Eis.
Was?
Da macht man Eis mit.
Eine Eismaschine.
Ja, da machst du so, musst du so Sachen einfrieren, am nächsten Tag kommt die, wird die halt durchgemixt und hast so ganz cremige Eiscreme.
Meine Lieblingsküchenmaschine ist mein Multihäcksler. Das ist so ein Handbetrieb, also so, das ist nicht so groß. Ich halte hier gerade so meine zwei Hände fast zusammen, so groß ist das. Und man kann alles reintun, Kräuter, Pilze, Nüsse und dann ist da so ein sehr scharfes Messer drin und du kannst so an so einem Seil ziehen und mit jedem Zug ratscht es so durch. Es ist tief befriedigend, weil du kannst auch Zwiebeln schneiden, ohne zu weinen und so. Und dann gibt es auch noch so einen kleinen Mixer, also du kannst es als Salatschleuder verwenden, als Schneider.
Oh, das klingt ganz toll, das bestelle ich mir gleich.
Ja, musst du.
Du hast mich. Vielleicht ist das Ding jetzt von verschiedenen Marken.
Ja, genau. Multihäcksler, Leute, sag Bescheid. Also das sieht ein bisschen aus wie eine Gedenkstätte, weil zu viele sind. Aber das sind diese Kerzen, die keine echten Kerzen sind, sondern batteriebetrieben. Kennst du die, wo dann trotzdem diese semitransparente Fackel so ein bisschen flackert?
Und was hat die denn für eine Funktion? Für Gräber, oder?
Die kann man auch. Also ich kenne Menschen, die das so bei sich zu Hause aufstellen, statt Kerzen.
Das wäre zum Beispiel was für mich. Ich habe schon mal unser Haus fast in Brand gesetzt.
Wirklich?
Ja, mit einer Kerze. Ich habe so sowas gebastelt, so einen Tontopf, ein Gesicht mit so Heu. Ich weiß nicht, wo ich das gebastelt habe. Bei uns gab es so in den Sommerferien so von der Kirche organisiert so Jugendbetreuung. Mhm. Und da gab es jeden Tag halt so ein Event und da haben halt berufstätige Eltern ihre Kinder hingeschickt, damit die basteln und Spaß haben. Und da habe ich halt so einen Topfgesicht gebastelt und da hat man dann eine Kerze reingestellt und ich habe halt dieses Topfgesicht und das Heu in Flammen gestellt. Ich weiß noch, meine Mutter so, Caro, und die Flammen so vor ihrem Gesicht und ich dachte, Scheiße, was habe ich hier gemacht? Aber sie hat es dann schnell gelöscht.
Hm.
Deswegen vielleicht hole ich mir so Kerzen. Ich bin sehr tollpatschig, also mir passiert sowas sehr oft.
Ich persönlich finde ja, sie sind, oder zumindest meiner anekdotischen Beobachtung nach, sind sie nicht weit entfernt von dem Einkaufskorb. Weil es auch so ein...
Boah, ich kenne wirklich niemanden mit so künstlichen Kerzen.
Achtung, ab jetzt werden sie dir auffallen.
Ja?
Ja, ich glaube schon.
Sind die dann eher so draußen oder drin?
Beides drin. Ich habe die auf Küchentischen gesehen, in Restaurants.
Ja, in Restaurants,
oder
stimmt.
So dekorativ auf so Sofatischen.
Ja, aber sowas würde mich immer aufregen, so. Weil das ist ja das Tolle an Kerzen, dass man da so eine Flamme hat, so eine echte Flamme. Ist immer so ein bisschen risky.
Ja.
Schön, riecht ein bisschen rauchig. Das wäre so scheiße.
Ist auf dem Rückzug, die echte Kerze, glaube ich.
Ja, denkst du wirklich?
Ich fürchte, ja.
Ich glaube ja, dass nochmal so ein Revival kommt, auch vom Rauchen. Weil man sich eben wieder richtig spüren will.
Vielleicht. In der ganzen Selbstoptimierungsgesellschaft.
Ja, also die sind, ich kann sie noch nicht mal aussprechen, Labubu oder so.
Ja.
Die sind voll an mir vorbei. Also ich bin ja voll empfänglich für Stofftiere und habe auch so diverse Monchichichi. Aber ich habe nicht so eins. Aber ich finde solche Trends ja immer sehr schön. Also ist ja voll cool, dass so eine ganze Horde an Menschen von solchen süßen oder gefährlich aussehenden kleinen Stofftieren besessen ist. Also sowas macht mir natürlich immer Hoffnung.
Was macht dir Hoffnung? Worauf?
Ja, dass Leute so an diesen kleinen Dingen so eine Freude oder so eine, wenn die so eine fast schon Besessenheit oder dass alle so crazy nach so einem Scheiß sind, ist ja schon schön auch. Dass man so, ja, dass die so den Kopf verlieren. Weißt du, was ich meine? So eine Freude an so unnützem Zeug.
Ist das vielleicht, also ich denke jetzt gerade wieder, weil es das so konterkariert an das, was du eben beschrieben hast, dass in Deutschland so viel Angst vorherrscht.
Ach, du meinst,
ist das
auch
eine Art von Ablenkung?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, man sucht da ja auch gerade in solchen Zeiten Ablenkung, oder? Also ich gucke dann auch gerne richtigen Scheiß im Fernsehen. Gerade in solchen Zeiten merke ich das. Das wechselt dann zwischen diesen Talkshows und so, die man nachts guckt, mhm, oder so Dokus über den Krieg und mega dem Mist. Also ich finde, man sucht sich vor allem in so Zeiten auch so Sachen, mit denen man sich krass ablenkt, die in eine ganz andere Richtung gehen.
Mhm. Okay, aber die sind bisher an dir vorbei
gegangen. Ich glaube auch, weil es alle haben, denke ich jetzt, ich bin zu spät. Aber ich bin halt Verfechterin von Monchichi. Und von denen habe ich eben auch ein paar so am Autoschlüssel und so. Die machen mir immer große Freude. Also quasi die ostdeutsche Version davon, glaube ich.
Und das heißt, was wäre deine Trendvorhersage, wo du wieder vorne mit dabei sein wirst?
Bei so Stofftieren schon. Bei so knalligen, bunten, weichen Sachen schon. Also bei so zum Beispiel ganz klobigen Schuhen bin ich immer dabei. Da bin ich die Erste, die am Start ist. Und alles, was glitzert und so, da bin ich auch dabei.
Klobige Schuhe hat Charlotte auch, ne? Im Buch.
Ja. Ja, klobige Schuhe sind ja auch cool. Für Menschen, die auch gerne größer wären. Oh, geht's da um den Stuhl?
Ja, es geht um den Stuhl.
Ja, das ist so ein Stuhl. Da muss man ja auch erstmal zu dem Punkt im Leben kommen, dass man sich so einen Stuhl holt. Weil was ist das für eine Funktion? Also das ist so ein Nachdenkstuhl. Und als Studentin hätte man oder Studentin oder junge Frau, dann das ist ja schon so ein Luxus, sich
ja,
so einen
Designerstuhl, ja.
So einen, das ist jetzt mein Stuhl zum sonntags vor der Tagesschau nachdenken.
Grübeln.
Lass mich kurz alleine, ich setze mich hin.
Ja.
Monika.
Aber hätten ja eigentlich gerade Studierende oder Leute in dieser Lebensphase, von der wir es eben am Anfang hatten, total verdient.
Ja,
ne?
Ich hätte auch voll gerne so einen Entspannungsstuhl. Ja. Und als Student hat man nur so harte Esszimmerstühle, nimmt so einen Stuhl für alles.
Oder eine Matratze.
Ja. Ich habe nicht so einen Stuhl, aber vielleicht brauche ich mal so einen Stuhl. Da bin ich zum Beispiel jetzt offen, weil ich will sesshafter werden. Ich bin ja immer umgezogen. Ich hatte nie einen Kleiderschrank, immer nur Kleiderstange und immer nur die billigsten Tischplatten von Ikea, weil ich ja wusste, ich werde nicht lange in der Stadt wohnen. Und jetzt habe ich das erste Mal so ein Bücherregal, was ich mir eben jetzt auch eingerichtet habe und so. Und ich möchte mich jetzt so ein bisschen, dass ich wirklich auch in diesen stressigen Zeiten einfach so Kiel als mein Anker habe. Und das ist voll schön, jetzt auch so das erste Mal so eine Wohnung zu haben, die so nicht so studentisch aussieht.
Also ganz angekommen eigentlich.
Ja, so mehr angekommen auf jeden Fall, ja.
Was fehlt noch zum vollen Ankommen?
Ach, ich glaube, ich werde nie so voll ankommen. Es wird immer so ein bisschen offen bei mir sein. Aber ich glaube, das Zuhause oder das Angekommensein habe ich vor allem durch Schreiben einfach gefunden. Dass ich weiß, auch wenn ich unterwegs bin, habe ich so mein Zuhause mit dabei. Und deswegen ist das auch okay, dass man nie so ganz ankommt. Und immer so ein bisschen auf der Suche ist.
Das nehme ich als Schlusswort, glaube ich. Danke, Caro.
Danke dir.
Das war eine gute Stunde mit Caroline Wahl. Ihr neuer Roman heißt Die Assistentin, gibt's ab jetzt überall zu kaufen und lesen. Und die Verfilmung von ihrem ersten Buch, 22 Bahnen, die kommt am 4. September ins Kino. An dieser Stelle wollte ich einmal Danke sagen für die wirklich herrlichen und ganz vielfältigen Reaktionen auf unsere 150. Folge. Wir sind da in der Vergangenheit immer so ein bisschen zögerlich gewesen mit solchen Special-Folgen, weil wir denken, oh Mann, ihr erwartet ja so das nächste Interview und kann man auch sowas machen, was mehr so einen Eigenbezug hat oder ganz doll auf die Community eingeht. Und nach dem Eindruck jetzt habe ich wirklich das Gefühl, doch, das können wir, das macht euch genauso viel Spaß wie uns oder vor allem wie mir und Ariana es jetzt gemacht hat. Und besonders schön fand ich auch, dass viele von euch geschrieben haben, dass sie jetzt einige Folgen nachhören wollen, über die wir da gesprochen oder gequizt haben. Und das ist natürlich richtig cool, wenn ihr nochmal so durch den Feed scrollt und dann vielleicht den einen oder anderen Gast findet, den ihr noch nachholen wollt. Zum Beispiel will ich hier natürlich auch nochmal Werbung machen für Samuel Koch. Das war ja die letzte reguläre Folge. Auch dazu gab es jede Menge Rückmeldungen. Und ein Beitrag ist bei uns auf Instagram besonders steil gegangen. Der hat über 11.000 Likes bekommen und das war ein Zitat von Samuel, das wir noch mal hervorgehoben haben, beziehungsweise eine Forderung. Er hat ja gesagt in der Folge, alle Politikerinnen und Politiker, die irgendwas damit zu tun haben, sollten mindestens mal ein paar Tage im Rollstuhl oder mit verbundenen Augen oder taub unterwegs sein, bevor sie versuchen, Dinge in gesetzliche und vermeintliche Praxis umzusetzen. Ja, und diese Forderung, die ist ganz schön steil gegangen auf Social. Wir haben jede Menge Kommentare bekommen, auch von vielen Menschen mit Behinderungen. Und da war es total interessant zu sehen, dass einige ihm zugestimmt haben, aber auch viele widersprochen haben. Ich habe jetzt beispielhaft mal den Kommentar von der Userin Ein Augenschmaus mitgebracht. Sie schreibt, ich bin selbst gehörlos, also behindert, und lehne dieses Statement ab. Unsere Realität ist kein Kostüm aus dem Politik-Kostümverleih. Wir Menschen mit Behinderungen sagen seit Jahren klar, was unsere Rechte und Bedarfe sind, längst gesetzlich verankert. Das Problem ist nicht fehlendes Ausprobieren, sondern die Ignoranz gegenüber unserer Expertise und die dauerhafte Nichtumsetzung geltender Gesetze. Das fand ich nochmal so eine richtig interessante Perspektive und es hat mich auch nachdenklich gemacht, zum einen hinsichtlich diesem Phänomen, dass wir gerne einzelne Vertreter und Vertreterinnen von Minderheiten oder gesellschaftlichen Gruppen zum Sprecher für genau diese komplette Gruppe machen. Und das ist ja wirklich super selten der Fall, dass eine Gruppe in allen Punkten auf der gleichen Position steht oder in die gleiche politische Richtung zum Beispiel strebt. Und das, finde ich, ist hier ein gutes Beispiel. Und sowieso gab es in der Folge von Samuel ganz viele Sachen, die mich noch nachdenklich gemacht haben oder wo ich irgendwie gemerkt habe, boah, da muss ich jetzt mal mich mit auseinandersetzen. Und deswegen, falls ihr es noch nicht gehört habt, hört doch mal rein. Und an alle, die da mitgemischt haben in dieser Diskussion, vielen, vielen Dank. Das hat, glaube ich, alle Beteiligten irgendwie nochmal weitergebracht. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und auch Deutschland 3000 auf Instagram und natürlich allen Podcast-Plattformen. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann lasst doch gerne auf der Plattform eurer Wahl eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension da. Das hilft uns dabei, noch besser gefunden zu werden und von den Podcast-Algorithmen besser gerankt zu werden. Vielen, vielen Dank dafür. Zum Schluss gibt es wie immer noch einen Podcast-Tipp aus der ARD für euch. Dieses Mal passend zu Caroline. Eat, Read, Sleep. So heißt der Bücher-Podcast vom NDR. Vielleicht habt ihr von dem schon mal mitbekommen, denn die Hosts touren inzwischen mit ihren Live-Shows durch ganz Deutschland. Die Community ist riesig. Es gibt fast 100 Fanclubs und ich glaube, das liegt auch daran, dass Eat, Read, Sleep nicht so ein Bücher-Podcast auf Feuilleton-Schwurbelniveau ist, sondern da wird wirklich einfach die Leidenschaft für Literatur besprochen und geweckt. Und das mit allen Sinnen. Die verbinden nämlich die Bücher auch immer mit einem Gericht, das zu der Geschichte oder dem Autor, der Autorin passt. Ich habe auch Leuten hören, dass vielleicht Caroline und ihr neues Buch dort in einer der kommenden Folgen Thema sind. Also checkt doch gerne mal den Feed aus von Eat, Read, Sleep. Ist natürlich auch hier in den Shownotes verlinkt. Das war's von mir. Ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Dann auch wieder mit einer Person, die Bücher macht, allerdings so ganz anders als Caro das macht. Ich glaube, es wird sehr lustig und freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis ganz bald. Macht's gut. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion: Merle Hömberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement: Axel Schöning. Produktion: Merle Hömberg und Axel Schöning. Social Media: Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.